Folie vielleicht einschalten. Wenn dich die Schlange gebissen hat, blicke nur auf Jesus. Als Johanna mich angeschrieben hat, angefragt hat, hast du auch einen Titel für die Predigt? Da dachte ich, stimmt, eigentlich sollte man einen haben. Aber mir fiel noch nichts Besseres ein, ja, bei diesem Thema hier. Genau, 4. Mose 21, 4 bis 9. Eine kurze Bemerkung vorweg. Ich werde unmittelbar nach der Predigt verschwinden, weil ich in Neukirchen eine gewichtige Gemeindeversammlung habe. Und da bin ich der Moderator und von daher brauchen die mich dann auch kurzfristig. Genau. Ich würde euch bitten, einfach mitzuhören und vielleicht mitzulesen. Das bin ich schon bei der zweiten Folie. Eine kurze Vorbemerkung aus Wikipedia zu dem Thema eher eine Schlange. Das fand ich ganz interessant. 1969 entdeckte der israelische Forscher Benno Rothenberg im Allerheiligsten des midianitischen Zeltheiligtums von Timna eine 12 Zentimeter lange, teilvergoldete Kupferschlange. Durch diesen Fund erhält der biblische Bericht über die eherne Schlange seinen historischen Hintergrund. Ich denke, wir denken genauso, dass zumindest die Bibel auch historisch ist und keine Falschangaben macht, aber es ist gar nicht falsch und schlecht, wenn auch durch die Archäologie, ja, manche Dinge einfach bestätigt werden. Das untermauert auch unseren Glauben und dann sind das eindeutig auch historische Tatsachen, über die wir dann eben auch predigen und uns Gedanken machen dürfen. Dazu möchte ich den Bibeltext nochmal lesen, 4. Mose 21. Da steht, und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Ich möchte uns noch einmal einladen zum Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Himmlischer Vater, ich denke, manche Texte auch in deinem Wort berichten uns von Ereignissen, wo wir vielleicht selber manchmal zwiespältig sind. Musste das sein? Und ist dieser Hunger und das Bedürfnis nach Nahrung nicht irgendwie auch gerechtfertigt? Und auf der anderen Seite gibst du aber auch die Lösung und gibst den Menschen eine Möglichkeit aufzublicken und im übertragenen Sinne eben auch auf dich, Herr Jesus. Ich möchte dich bitten, dass wir diesen Text und dass wir diese Begebenheit heute wenigstens im Ansatz doch ein bisschen verstehen und aufnehmen können in unser Herz. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch deine Hintergedanken dahinter erkennen und dass du unsere Herzen erreichst, sodass wir uns immer wieder neu aufrichten zu dir und eben auch den Blick erheben zu dir hin. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Ein paar Hinweise aus dem Text. Ja, es heißt, von der ganzen Seele des Volkes, die ungeduldig wurde. Das, was da steht, ist das Wort Napas. Und es ist anders, als wir manchmal denken. Ja, die Bibel kennt eigentlich keine unsterbliche Seele im griechischen Sinn. Ja, wir denken ja immer so, oder manchmal vielleicht, ne, die Seele ist unsterblich. Ja, für die Hebräer war der Begriff Seele ein Wort für den Menschen als solchen. Aber nicht unbedingt eben irgendwie eine imaginäre, unsichtbare Größe der Gefühlswelt. Teilweise haben wir das auch manchmal in alten Büchern in Deutschland, wenn es von alten Dörfern heißt, das ist ein Dorf von 150 Seelen. Nachdem die gestorben waren, waren da Seelen auch nicht mehr gewesen. Ja, die sind also komplett gestorben und die Seele war weg. Ja, und da ist das ein Begriff für den Menschen als solchen. Und so müssen wir dieses Wort Napas verstehen. Was hiermit ausgesagt wird, weil das Singular, also in der Einzahl verwendet wird, dass das ganze Volk sich einer Meinung war. Ja, und sie waren in dem Sinne ein Herz und eine Seele. Das ist hier die Aussage dieses Textes. Dann da steht im Grundtext, die Seele des Volkes wurde ungeduldig. Das Wort Kasar ist auch etwas interessant. Das heißt kurz sein oder verkürzen. Manche Bibelübersetzer schreiben mir auch, die Seele des Volkes wurde kurz. Das ist für uns ein bisschen schwer verständlich. Das muss man natürlich übertragen. Ich denke, dass es heißt, das Volk ist kurz angebunden. Vielleicht heißt das auch, das Volk will kurz einen Prozess mit Mose und Aaron machen. Ja. Sie möchten nicht länger hingehalten werden. Und darum muss man hier den Zeitfaktor ein bisschen mit reinspielen lassen. Ja, das ist nicht am Anfang der Wüstenwanderung, sondern diese Begebenheit ist eigentlich schon tendenziös am Ende der Wüstenwanderung. Und sie sollen das Land Edom, ein Brudervolk, umgehen, um keine kriegerische Auseinandersetzung zu haben. Ja, also die Edomiter zählten zu dem Zeitpunkt nicht zu den Kanaanitern, die ausgerottet werden sollten. Und da sollte das Volk Israel keine Kriege haben. Und darum mussten sie einen Umweg gehen und da hatten sie einfach kein Interesse mehr. Ja, ich weiß nicht, ob du dich schon mal 40 Jahre von Manna ernährt hast, ja, oder 40 Jahre von Wachteln. Irgendwann hast du den Kaffee auf, um es mal salopp zu sagen. Ja. Darum habe ich das auch im Gebet geäußert. Es gibt durchaus eine menschliche Nachvollziehbarkeit, ja, auch in diesem Text. In Vers 5 steht, dass das Volk Ekel empfand vor dieser Speise. Es verabscheute es, es war überdrüssig. Und es graute ihm irgendwie, ja, am nächsten Tag immer wieder dasselbe, ja. Das ist schon eine Herausforderung gewesen. In Vers 6 werden diese Schlangen genannt. Die Kombination dieses Wortes ist hier interessant. Im Grundtext heißt dieses Wort Sarab. Das ist eine in der Wüste lebende, fliegende Schlange. Die hat natürlich keine Flügel, sondern augenscheinlich fliegend. Sie schwingt sich von Baum zu Baum. Und wenn das Dattelbäume sind, dann schwingen die Blätter oder die Äste und dann können die richtig Schwung holen und überbrücken durchaus so 30 Meter. Ja, und darum werden die auch fliegende Schlangen genannt. Auf manchen Gemälden des Mittelalters sieht man die auch in der Luft. Ja, aufgrund einfach dieser Begebenheit. Und dieser Biss, ja, diese Schlange injiziert beim Biss ein gefährliches und brennendes Gift, an dem der Mensch ohne Gegenmittel normalerweise stirbt. Dann taucht das Wort in Vers 6, aber Schlange, noch einmal auf. Ja. Folgeschlange, Sarab in der Wüste, lebende, fliegende Schlangen. Und in dem Zusammenhang steht Sarab Nahas, das heißt die feurige Schlange. Das wird in der deutschen Übersetzung natürlich so nicht übersetzt. Ja. Das ist insofern interessant, weil das die Verbindung zum Garten Eden ist. Ja. Da tritt der Teufel in der Gestalt einer Schlange auf. Ja. Und hier wird der Begriff, der botanische Begriff gebraucht und gleichzeitig der übertragene Begriff. Ja. Und das hat mich motiviert, auch den Titel so zu nennen, ja, wenn dich die Schlange gebissen hat. Schaue auf Jesus. Ich weiß nicht, ob es hier ein Issum Kreuzottern gibt, ja, oder welche Giftschlangen hier vielleicht in den Wäldern so ein bisschen hin und her sind, Kreuzottern vielleicht, ne, sind ein bisschen giftig, ne, oder wie ist das, ne? Also, ich würde dir empfehlen, wenn du von der Kreuzotter gebissen bist, geh zum Arzt. Ja, und lass dir ein Gegenmittel spritzen. Denn das hier ist eine andere Schlange, ja, um die es hier geht. Und da geht es nicht um eine medizinische Geschichte in erster Linie. Ja, sondern dieser Schlangenbiss ist ein Synonym für Schuld und für Sünde. Denn das passierte ja alles, weil die Israeliten gemurrt haben und kurzen Prozess machen wollten mit Mose und Aaron und auch vom Grundtext her gesteht, sie erhoben sich auch und sie murrten auch gegen Gott. Das ist also eine offene Revolte gewesen. Und in dem Zusammenhang werden diese Begriffe hier gebraucht. Dann in Vers 7, ja, lesen wir das Wort, wir haben gesündigt. Sie kehren um, weil sie von Gott bestraft werden und merken natürlich, jetzt sind wir zu weit gegangen, ja. Das Wort, was sie dort als Bekenntniswort gebrauchen, heißt eigentlich, wir haben unser Ziel verfehlt. So würde man das vielleicht anders übersetzen können. Ja. Sünde ist Zielverfehlung, harter steht da im Grundtext. Und das ist ein Oberbegriff für sündiges Verhalten gegen Menschen und Gott. Da steht also ein ganz allgemeines, großes Wort für Sünde, die sie dann im Detail durch ihren Aufruhr begangen haben. Und eine letzte Erklärung in Vers 8. Ja. Das, was Mose oder was Gott Mose gesagt hat und was er von dem Volk verlangt, schaut auf diese kupferne Schlange am Stab Raha. Damit ist zunächst das physische Hinsehen mit unseren Augen gemeint, ja, die Augen auf diese Sache zu richten. Ja. Aber dann bedeutet dieses Wort auch wahrnehmen, spüren, geistiges Sehen, Außersehen, auswählen, erkennen und einsehen. Ich habe das deswegen mit auch so deutlich herausgenommen, weil es der gleiche Wortstamm ist für das Wort, was die Hagar gebraucht. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, mit dem gleichen Sehen. Und damit ist schon auch eine ziemliche Übertragung drin. Ja, mit dem gleichen Sehen sollten sie indirekt mit dem Blick auf diese eherne Schlange auch auf Gott schauen. Ja, El Roy, der Gott, der mich sieht, steht in 1. Mose 16, Vers 13. Was können wir für uns aus so einem Text mitnehmen? Ich habe diesen Text ganz bewusst genommen, weil es ein Passionstext ist. Ja, manchmal überlege ich ja auch, Wolfgang, worüber sollst du predigen? Was ist so ein bisschen dran? Ja, und dann habe ich einfach mal auch in dieses christliche Kirchenjahr geguckt und wir haben Passionszeit, zweiter Sonntag der Passionszeit, und das ist tatsächlich auch der Predigtext, der da so in dem Plan so drin stand. Ja. Ich glaube, man muss die Dinge übertragen und etwas verdeutlichen, und da bin ich auf Jesaja 53 gestoßen. Und da möchte ich uns einfach mal versuchen, mitzunehmen in diese geistliche und auch geistige Gedankenwelt, was das eigentlich bedeutete, von dieser Schlange gebissen zu werden, eine Entscheidung zu treffen. Schaue ich jetzt auf dieses Symbol mit einer kupfernen Schlange und mache die Erfahrung, mir wird geholfen, oder denke ich rational und meine, was soll das denn? Das ist doch nur ein Stab. Und das ist doch nur Kupfer oder Bronze dort. Ich denke, da sind wir schon bei dem Punkt. Ja, die Israeliten oder der Betroffene musste eine Entscheidung treffen, die vielleicht über eine gewisse Erfahrungswelt hinausging. Und da bitte ich euch, die weitere Folie zu nehmen. Jesaja 53, da wird von dem Gottesknecht gesagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Über dieses Wort muss man mal ein bisschen intensiver nachdenken. Das bedeutet ja nicht, dass Jesus die Krankheiten von vornherein weggenommen hat. Dass Christen nicht krank werden. Ja, sondern das passiert uns ja. Das bedeutet auch nicht, dass wir ein schmerzfreies Leben haben. Das bedeutet auch nicht, dass man selber nicht manchmal gut drauf ist als Christ und fällt eben auch in Sünde, und Gott lässt das tatsächlich zu. Das heißt, man fügt sich selbst durchaus unter Umständen auch mal Leid zu, wieder besseres Wissens. Ja. Das Entscheidendste für uns oder Entscheidende für uns Christen ist einfach, dass wir hier ein großes Angebot vom himmlischen Vater bekommen. Wo kann ich hingehen mit meiner Krankheit und auch mit meinen Schmerzen? Und ich bin mit Sicherheit jetzt keiner, der irgendwo sagt, man kann die Krankheiten wegbeten. Ja, und man muss nur genug glauben, dann verschwindet das alles. Ja, ich selber habe das so auch nicht erfahren. Ich weiß aber, dass trotzdem Jesus Christus auch in meiner Erkrankung, ja, wenn ich sie denn habe, die erste Adresse ist, dass ich mich zu ihm hinwende und auch ihm bitte um Heilung, um Wirkung. Und Mitteilung auch. Ja. Das gehört einfach zu mir in meinem Wesen als Christ dazu. An wen soll ich mich denn sonst zuerst wenden? Und dann darf ich durchaus auch die Erfahrung machen, ja, dass der Herr eingreift. Das entpflichtet mich aber nicht davon, auch zum Arzt zu gehen oder Medizin zu nehmen. Ja. Aber die erste Adresse ist Jesus Christus. Und das will dieser Text sagen. Vor allen Dingen ist das perspektivisch gemeint. Ja, denn wir leben als Christen ja nicht nur in diesem Zeit und Raum, sondern wir gehen auf die Ewigkeit zu, und da werden einmal Schmerzen und Krankheit abgetan sein. Und das kann nur durch Jesus Christus geschehen. Der mittlere Block in diesem Text ist, aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja. Es ist sonnenklar, ja. Hier geht es nicht um eine irdische Heilung. Hier geht es um Rettung. Hier geht es um Rettung für Zeit und Ewigkeit, über dieses Leben hinaus. Wenn ich diesen Text so lese und auch in der Vorbereitung der Predigt so gelesen habe, da kommen auch so komische Gedanken. Denke ich, boah Wolfgang, wann hast du denn das letzte Mal gesündigt? Das ist völlig daneben. Ja, aber so Gedanken kommen. Ja, stimmt das eigentlich? Er ist um meine Missetat willen verwundet. Ja, was fällt mir denn da ein? Ja, da kann ich nicht unbedingt so eine Liste schreiben. Ist vielleicht auch ganz gut so. Ja. Aber was wir wissen sollten als Gläubige, obwohl wir Gottes Heiligen Geist haben, werden wir nicht irrtumslos und auch nicht unfehlbar. Wir sind Gottes Kinder durch die Wiedergeburt und wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Und trotzdem brennt bei mir die Birne manchmal nur mit 40 Watt. Ja? Und dann machst du Sachen, von denen weißt du eigentlich, dass sie nicht in Ordnung sind. Und manchmal hat das auch was mit Menschen zu tun. In der Regel hat das immer etwas auch mit meinem Verhältnis zwischen mir und Gott zu tun. Ja? Und da geht es nicht darum, dass ich noch nie einen Menschen umgebracht habe und noch nie eine Bank ausgeraubt habe. Ja? Glaubt es mir. Es geht einfach um ein persönliches Verhältnis, ja, das durchaus auch manchmal eingetrübt ist in Dingen, wo ich meine eigenen Wege gehe und die sind nicht gut und mich nicht vom Gott, vom Heiligen Geist und von Gott leiten lasse. Ja. Und das haben die damals auch nicht getan. Die waren unzufrieden geworden. Die waren unzufrieden geworden mit ihrer Situation, mit ihrem Dasein, mit ihrer Nahrung, mit dem, was Gott ihnen gegeben hatte. Und sie konnten das auch vielleicht nicht mehr hören, die Predigt des Mose. Ja, wir sind ja kurz vom Land Kanaan, bald sind wir dort. Ja, irgendwann ist es vielleicht menschlich verständlich. Trotzdem ist es falsch. Nicht alles, was menschlich verständlich ist, ja, ist auch vor Gott richtig. Und so war das bei den Israeliten auch. Ja, er hatte ihnen einen Horizont gegeben, in das Land sollen sie gebracht werden, in dem Milch und Honig fließt. Von dieser Verheißung ist er nicht abgerückt, aber sie waren eben nicht da und sie waren schon lange unterwegs. Und was ist meine Reaktion als Mensch, wenn ich auf meine Möglichkeiten sehe und meine Begrenzung und mein Leid und nicht auf die Verheißung, auf das, was Gott mir sagt? Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn ihr es bemerkt habt, hat sich die Symbolik bei den Folien geändert. Ja, bei den ersten Malen war das noch diese eherne Schlange. Ja, jetzt habe ich das Symbol von Jesus Christus am Kreuz genommen, weil das natürlich die richtige Übertragung auf Anwendung ist. Es geht nicht um eine Kupferschlange, die irgendwo an einem Holz oder Stab aufgehängt wird. Ja, es geht darum, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gesprochen hat. Es ist vollbracht. Und damit war das Thema Sünde und Trennung von Gott, von Gottes Seite her erledigt. Ja. Und jetzt sind wir herausgefordert, solchen Texten Glauben zu schenken und die Einladung unseres Herrn Jesus Christus anzunehmen. Und darum dieser letzte Aspekt bei diesem Vers. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ja. Ich bleibe einfach nur mal kurz bei der ersten Aussage. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Ich glaube, dass wir aufgrund unseres gesunden Menschenverstandes und auch einer normalen Schulbildung ja, nicht generell orientierungslos durch dieses Leben gehen. Also in den meisten Fällen hat man ja alle seine Module gesteckt. Ja, sonst würde man die Existenz nicht sichern können in diesem Leben. Ja, da hat uns Gott ja auch einen Verstand gegeben. Und trotzdem kennen wir das im eigenen Leben, diese Orientierungslosigkeit. Dass man manchmal an einem Punkt ist, Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das können Erziehungsfragen sein. Das können familiäre Fragen sein. Das können berufliche Fragen sein. Das können partnerschaftliche Fragen sein. Das können auch gemeindliche Fragen sein. Ja, das gibt manchmal Situationen, die Gott zulässt, ja, und da reicht es nicht aus, rationell zu denken und zu versuchen, von selbst auf die Lösung zu kommen. Und dafür brauchen wir auch Jesus Christus, für eine klare Orientierung. Und das geschieht dadurch, indem wir sein Wort lesen, indem wir uns aus der Bibel, aus Gottes Wort Orientierung und Hilfe und damit eben auch manchmal eine gewisse Wegweisung herausholen. Dazu möchte ich noch zu vier Impulsen dann kommen, zum Nachdenken. Ja, der eine Impuls ist, Gott schafft Fakten, indem er geschichtlich handelt. Ich persönlich gehe davon aus, dass es diese eher eine Schlange gegeben hat, darum auch der Text am Anfang von Wikipedia. Ja. Was ist meine generelle Haltung überhaupt zur Bibel? Vertraue ich was da steht? Vertraue ich Gottes Wort? Ja. Wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, und wir denken über diese gesamte Thematik drüber nach. Warum musste Jesus Christus sterben? Ja. Und du denkst, boah, ich bin doch Kind frommer Eltern und ich habe doch eigentlich nie so richtig was Böses getan, habe auch nicht so einen miesen Charakter, dass ich jemanden schon mal richtig übers Ohr gehauen habe und betrogen habe. Ja. Warum ist das notwendig, dass Jesus gerade für mich sterben musste? Ja, ich bin ja nicht unbedingt der Typ, ja, der sein Lebensschiff in der Brandung hat. Gibt es ja diese Begebenheit auch in der Bibel. Da ist ein Pharisäer und ein Zöllner. Beide gehen da wohl in den Tempel oder in die Synagoge. Ja, der eine bricht einfach nur zusammen, sei mir Sünder gnädig. Und der Pharisäer sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie dieser Sünder hinter mir. Ich habe das und das und das nicht gemacht und dafür tue ich das und das für dich. So funktioniert es letztendlich nicht. Ja, vertraue ich Gottes Wort, dass ich persönlich Erlösung brauche. Der zweite Impuls ist, eher eine Schlange. Muss ein tolles Kupferteil gewesen sein. Ja? Im zweiten Buch der Könige wird geschildert, wie Hiskia als König diese Figur kaputt macht. Nicht, weil er respektlos ist vor Gott, sondern weil sie die Israeliten zum Götzendienst verwendet haben. Das heißt, all diese Jahrhunderte wurde diese Schlange wohl irgendwo immer mitgeschleppt. Ja, die hatte nur temporär eine wichtige Bedeutung. Aber sie haben sie in irgendeiner Art und Weise immer mitgeschleppt. Ja, und damit eben Götzendienst betrieben. Wenn ich das übertrage, gibt es Talismane in meinem Leben. Und jetzt bitte ich von vornherein um Entschuldigung. Ich bin nicht gegen Schmuck. Und ich bin auch nicht dagegen, wenn sich jemand ein Kettchen mit einem Kreuz um den Hals hängt. Ja, ich habe, glaube ich, als Jugendlicher selber mal eins getragen. Ich bin auch nicht dagegen, wenn sich jemand ein Armband, What would Jesus do, um die Arme bindet. Ja. Sondern was ich meine ist, mute ich oder traue ich diesen Gegenständen in irgendeiner Art und Weise eine Heilswirkung zu? Das ist eine Gratwanderung für die Israeliten gewesen. Sie mussten erkennen, es ist nicht der Stab und nicht diese Kupfergeschichte, die mich rettet, sondern sie mussten darüber erkennen, es geht um den Aufblick zu Jesus Christus. Für sie war das damals Jahwe. Ja? Mein Herz, meine Hingabe, mein Blick muss zu Jahwe gerichtet sein. Dann werde ich wieder gesund. Das ist die geistliche Botschaft, die dahinter steckt. Ja, und dafür muss uns Gottes Geist tatsächlich die Augen öffnen. Sonst landet man vielleicht bei irgendwelchen Dingen, von denen man meint, dass sie das Heil bewirken. Eine vorletzte Folie als Impuls zum Nachdenken. In der heutigen Zeit wird die Notwendigkeit persönlicher Erlösung von Theologen teilweise angezweifelt. Das habe ich schon mal eben gerade auch gesagt, ne? Dass man versucht, auch zu theologisieren, für mich musste niemand sterben. Ja, so schlecht bin ich als Mensch nicht. Und die Basis ist dann auch ein ganz anderes Menschenbild. Da geht es nicht um ein biblisches Menschenbild, das erlösungsbedürftig ist, sondern um ein humanistisches Menschenbild. Das, was wir übrigens alle in unseren Schulen mitbekommen haben. Ja, der Mensch ist gut. Und er wird nur schlecht durch schlechte Vorbilder oder durch böse Eltern oder durch sonstige Dinge. Ja, aber grundsätzlich ist der Mensch gut. Und das sieht die Bibel einfach anders. Ja. Menschen, die biologisch auf dieser Erde geboren werden, sind generell erstmal getrennt von Gott. Und da geht es nicht um eine moralische Tat, eine Verfehlung. Da geht es um eine Situation, um einen Zustand. Ja. Und dieser Zustand verändert sich, indem ich dieses Kreuzesgeschehen für mich ganz persönlich annehme und Jesus Christus bitte, vergib mir meine Schuld. Das ist das, was wir im Vaterunser auch beten. Ja. Vergib mir meine Schuld. Und darum bitte ich uns einfach mal, für sich persönlich, jeder diese Antwort auf die Frage zu geben, warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus für mich sterben? Wir müssen das jetzt hier nicht im Gottesdienst abfragen, aber ich glaube, es ist entscheidend, ja, wie ich diese Frage beantworte. Und der letzte Gedanke, bin ich wieder beim Anfang, wenn dich die Schlange gebissen hat, blicke nur auf Jesus. Ich bin kein Utopist und auch kein Fantast. Ja, und darum habe ich auch, denke ich, einen relativ guten Realitätssinn. Ja, im realen Leben werden wir es nicht grundsätzlich vermeiden können, gebissen zu werden. Ja, das heißt, mein Leben ist nicht irrtumslos und fehlerfrei. Und ich sündige. Ich falle auch in Schuld. Ja, das Entscheidendste ist eigentlich, wie gehe ich damit um? Ja, drehe ich mich zerknirscht und selbstverachtend, vielleicht sogar selbstverurteilend um mich selbst, ja, dass ich auch durchaus in ein großes Selbstmitleid verfalle, in Selbstzweifel verfalle? Ja. Oder bekomme ich das tatsächlich hin, ja, dass ich dem Herrn Jesus sage, ich weiß, es ist eine Katastrophe, ja, mit mir. Und trotzdem, Herr Jesus, ich komme immer wieder zu dir und ich brauche dich. Ich brauche dich ganz real in meinem Alltag, in meinem Leben. Ja. Bei den Dingen, die mir bewusst sind, die falsch laufen. Und wenn ich das in den Psalmen lese, da bittet David, Herr, verzeih mir die verborgenen Sünden. Da wird einem ja auch ein bisschen komisch. Ja. Wo man denken würde, gibt es verborgene Dinge, die auch noch passieren und die vor Gott nicht in Ordnung sind? Was ich damit sagen möchte, ist einfach, ja, wir haben als Christen durch das Kreuz von Golgatha und auch durch Ostern, ja, ein ganz großes Angebot, eine ganz große Chance, ja, Jesus Christus ins Herz, ins eigene Leben aufzunehmen und damit eben zu ihm aufzublicken und bei allem Versagen nicht zu verzweifeln, sondern sich immer wieder zu ihm zu wenden, um Vergebung zu bitten. Und diese Verheißung, dass Jesus diese Vergebung auch gewährt, einfach in Empfang zu nehmen. Das wird manchmal ausgedrückt durch ein Bild eines Königskindes, das hingefallen ist und die kleine Krone ist vom Kopf gepurzelt. Dann sagen die Eltern, komm, wir trösten dich, steh auf, Krone rücken und weitergehen. Amen. Dazu segne uns der Herr. Ich bete noch. Danke, himmlischer Vater, dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus diese großartige Chance haben, Erlösung über dieses Leben hinaus zu bekommen für die Ewigkeit. Aber ich danke dir vor allen Dingen auch, dass du schon jetzt im Hier und Heute unser Leben veränderst, dass du mit deinem Frieden in unser Herzen einkehren möchtest und dass wir nicht bei dem Versagen stehen bleiben müssen, sondern aufblicken dürfen zu dir, weil du der Vergebende bist, weil du derjenige bist, der dieses Gebet gegeben hat und damit zuerst auch bereit ist, Schuld zu vergeben. Und so wollen wir dich bitten, dass wir das spüren in unseren Herzen, dass wir befreit sind von Schuld und Sünde und dass du eine Gewissheit des Heils in unser Herz hineingibst. Ich danke dir für deinen Segen und ich danke dir vor allen Dingen auch für dieses Beispiel bei den Israeliten und bitte dich einfach, dass es auch in unseren Herzen nachklingt. Amen.